Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Herzlich willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Vor genau 100 Jahren, am 23.03.1919, gründete Benito Mussolini die faschistische Bewegung in Italien. Zwei Sendungen aus den Archiven sollen heute an die dunkle Zeit des Faschismus erinnern. Am 23. Februar 1967 hieß es im RIAS: Hakenkreuz und Liktorenbündel, eine Bilanz der Zusammenarbeit der Diktatoren in Deutschland und Italien. Im Anschluss hören Sie ein Feature des Deutschlandfunks, in dem es um den sogenannten Sabbatschlag geht, eine Terroraktion der Deutschen gegen die Juden in Rom am 6. Oktober 1943. Die Geschichte, die zu diesem furchtbaren Tag führte, erzählt Michael Erbe im Schulfunk des RIAS.
Berlin, September 1937. Die Reichshauptstadt steht im Zeichen des Besuchs von Benito Mussolini, Ministerpräsident und Führer des faschistischen Italiens. Der dreitägige Aufenthalt Mussolinis in Berlin ist der Höhepunkt seines Staatsbesuches in Deutschland. Hitler, dem daran liegt, den italienischen Diktator so stark wie nur möglich zu beeindrucken, hat alles Gepränge aufgeboten, das zum Arsenal nationalsozialistischer Prachtentfaltung und Massenschaustellung gehört. Die Ost-West-Achse, auf der Mussolini entlangfährt, ist ein einziges Fahnenmeer. Einheiten der Wehrmacht, der SS und der Polizei sind aufmarschiert. In den Betrieben wird nicht gearbeitet. Und zusammen mit Hunderttausenden, die man aus der Umgebung mit Sonderbussen nach Berlin gebracht hat, säumen viele Berliner die Straßen. Höhepunkt des Staatsbesuches ist schließlich am 28. September eine Kundgebung auf dem Reichssportfeld, auf der Hitler und Mussolini demonstrativ ihre Freundschaft und ihre gemeinsame Politik bekunden. Mussolini erklärt:
Der Besuch, den ich Deutschland und seinem Führer mache, die Rede, die ich jetzt vor euch halte, bedeuten einen wichtigen Punkt im Leben unserer beiden Völker und auch in meinem eigenen. So wie 15 Jahre Faschismus Italien äußerlich und geistig ein neues Gesicht gegeben haben, so hat auch eure Revolution Deutschland ein neues Gesicht gegeben. Wir haben vier Elemente unserer Weltanschauung gemeinsam. Beide glauben an den Willen als die bestimmende Kraft im Leben der Völker. Deutschland und Italien verfolgen das gleiche Ziel. Hey, hey. 20 Jahre sind es her, da euer großer Führer den Ruf zur Erhebung in die Massen schleuderte, der zum Schlachtruf des ganzen deutschen Volkes werden sollte. Deutschland erwache! Deutschland ist erwacht! Das Dritte Reich ist da! Ich weiß nicht, ob und wann Europa erwachen wird. Wichtig ist, dass unsere beiden großen Völker zusammenstehen in einer einzigen, unerschütterlichen Entschlossenheit.
Der Staatsbesuch Mussolinis, den Hitler im folgenden Jahr erwiderte, verstärkte das Bündnis zwischen den Diktatoren in Berlin und Rom beträchtlich. Die Entwicklung dahin hatte sich schon seit längerer Zeit angebahnt und war bereits im Herbst 1936 in dem von Mussolini geprägten Schlagwort von der Achse Rom-Berlin deutlich geworden. Dabei hatten die ersten Kontakte zwischen den beiden Machthabern keineswegs ahnen lassen, dass sie einmal gemeinsam die Weltpolitik erschüttern und ihre eigenen Länder in einem mörderischen Krieg in den Abgrund führen würden.
Mussolini, von Beruf Mittelschullehrer und später als Journalist tätig, war anfänglich begeisterter Sozialist gewesen, hatte sich aber zu Beginn des Ersten Weltkrieges zum radikalen Nationalisten gewandelt. Er verlor seinen Posten als Chefredakteur der sozialistischen Zeitung Avanti, als er sich mit ganzer Kraft für den Kriegseintritt Italiens an der Seite der Gegner Deutschlands und Österreich-Ungarns einsetzte, der denn auch 1915 erfolgte. Italien erstrebte in diesem Kriege außer der Abrundung seiner Nordgrenzen die Vorherrschaft im Mittelmeerraum und die Erweiterung seines Kolonialreiches in Nord- und Ostafrika. Doch wurden die Italiener, obwohl sie auf Seiten der Sieger gekämpft hatten, durch den Friedensvertrag von Versailles bitter enttäuscht. Trotz größerer Gebietsgewinne hatte Italien seine Kriegsziele nicht durchsetzen können. Der ersehnte Durchbruch zur Weltmachtstellung war misslungen. Die wirtschaftliche Schwäche des Landes, eine Folge der Kriegsanstrengungen, rief zudem laufend Streiks hervor, die von den Sozialisten nachdrücklich unterstützt wurden. Die liberale Regierung, außenpolitisch erfolglos, vermochte auch im Innern der Krise nicht Herr zu werden.
Damals machte sich Mussolini die Stimmung jener Kreise zunutze, die mit dem Schlagwort vom verlorenen Siege tiefen Hass gegen die bestehende demokratisch-parlamentarische Regierungsform und gegen die Sozialisten verbanden. Mussolini wurde der Führer Duce der aus ehemaligen Weltkriegssoldaten bestehenden Kampfbünde, der Fasci di Combattimento. Die Angehörigen dieser Bünde, die Faschisten, terrorisierten bald die italienische Halbinsel. Straßenschlachten, Gewalttaten, Morde waren an der Tagesordnung. Die bewaffneten Banden Mussolinis misshandelten Politiker, Parteifunktionäre, Journalisten und Intellektuelle der Linken. Die Polizei, schreibt der Schweizer Historiker Salis, schaute mit Wohlwollen der Säuberung der Städte und Dörfer zu. Unter der Hand liehen Amtsstellen des Armee- und Marineministeriums diesen freiwilligen Helfern gegen die kommunistische Gefahr ihre Unterstützung. Banken und Industrien sorgten dafür, dass den Faschisten das Geld nicht ausging. So fiel Mussolini nach seinem berühmten Marsch auf Rom im Oktober 1922 die Staatsmacht quasi legal in die Hände. König Viktor Emanuel III. Ernannte ihn am 30. Oktober zum Ministerpräsidenten. Die inzwischen zur faschistischen Partei umgeformte Kampfbundbewegung hatte die Macht ergriffen.
Schon im Juli 1923 wurde das Wahlgesetz so geändert, dass es den Faschisten im Parlament eine Zweidrittelmehrheit garantierte. Die schwache Opposition konnte den Aufbau der persönlichen Diktatur Mussolinis, der zuweilen bis zu 10 Ministerämtern innehatte, nicht verhindern. Nach 1926 waren die Faschisten die einzige legale Partei Italiens.
Für den Bestand des 1919 in Versailles geschaffenen europäischen Systems bedeutete die faschistische Machtergreifung in Italien eine wesentliche Gefahr. Mussolini verfolgte eindeutig imperialistische Ziele, mit denen England und Frankreich sich niemals einverstanden erklären konnten. Mit dem Plan einer Vorherrschaft Italiens im Mittelmeerraum verband der Diktator den vagen Traum einer Erneuerung antiker römischer Größe. Doch erreichte er unter den seit 1919 gegebenen Umständen zunächst nur ein gewisses Übergewicht über Albanien und damit die Beherrschung des Adria-Ausgangs. Im Übrigen erstrebte der italienische Diktator enge Kontakte mit Bulgarien, Ungarn und Österreich, den Verlierern des Weltkriegs. Eine Politik, die sich einerseits gegen den schärfsten Konkurrenten Italiens an der Adria gegen Jugoslawien richtete, andererseits aber gegen Deutschland.
Der lange Zeit ausgesprochen antideutsche Akzent in Mussolinis Politik wurde paradoxerweise besonders seit Hitlers Machtergreifung deutlich, obwohl dieser den Duce fast als Vorbild verehrte. Doch Italien konnte den von den neuen deutschen Machthabern erstrebten Anschluss Österreichs an das Reich nicht billigen. Österreich, das sich nach Zerfall der Habsburger Donaumonarchie als Republik konstituiert hatte, war der Anschluss von den Siegermächten verboten worden. Besonders Italien konnte sich mit einem solchen Machtanstieg des Deutschen Reiches nicht abfinden, musste es doch um seine von Österreich gerade erworbenen Nordgebiete, besonders um Südtirol, fürchten.
Dieses Sicherheitsbedürfnis hatte Mussolinis Politik gegenüber Deutschland bereits in den 20er Jahren bestimmt. Einen Machtzuwachs des Reiches versuchte er durch Verträge der europäischen Mächte untereinander in engeren Grenzen zu halten. Er war maßgeblich am Erfolg der Konferenz in Locarno 1925 beteiligt. Und unter seiner Leitung leistete Italien im Völkerbund fruchtbare Mitarbeit. Trotz seiner gelegentlichen Hinweise auf die immer noch unerfüllten Ansprüche seines Landes nannte man Mussolini daher einen gemäßigten Revolutionär. Und als Politiker der Entspannung genoss er in Paris und London beträchtliches Ansehen. So erwartete man von ihm auch nach 1933 keine veränderte Haltung gegenüber Berlin, zumal sich das persönliche Verhältnis zwischen ihm und Hitler bald recht trübe gestaltete.
Seit wann Mussolini überhaupt von Hitler gewusst hat, lässt sich nicht feststellen. 1926 aber wurde der Brief eines gewissen Herrn Hitler an die italienische Botschaft in Berlin nach Rom weitergeleitet, in dem dieser um eine signierte Fotografie des Duce bat. Von der italienischen Hauptstadt aus verfügte man, dem Herrn die Bitte höflich abzuschlagen. In der Tat wäre es der deutschen Regierung gegenüber ein unfreundlicher Akt gewesen, wenn der italienische Ministerpräsident dem kaum aus Festungshaft entlassenen Hochverräter Hitler ein Foto gewidmet hätte.
Gleichwohl feierten die italienischen Faschisten ein paar Jahre später den Sieg der ihnen gesinnungsverwandten Nationalsozialisten in Deutschland mit großer Begeisterung, die allerdings nicht über Mussolinis Bedenken hinwegtäuschte. Denn sein Vorschlag eines Vier-Mächte-Paktes zwischen Italien, Frankreich, England und Deutschland, den er im März 1933 den Briten unterbreitete und der die Revision des Versailler Vertrages im Einklang mit den Satzungen des Völkerbundes sowie die Rüstungsgleichberechtigung Deutschlands vorsah, lag noch ganz auf der Linie der bewährten Sicherheitspolitik gegenüber den Deutschen. Der Vorschlag aber, die Friedensverträge von 1919 zu revidieren, zeigte bereits Mussolinis Ziel, gewissermaßen im Windschatten der sich ankündigenden Auseinandersetzungen Hitlers mit den Westmächten, auch italienische Machtpolitik zu treiben. Der Viererpakt sollte zudem Italien eine Art Schiedsrichterrolle unter den europäischen Großmächten sichern. Doch kurz nachdem er im Juni 1933 unterzeichnet worden war, machten die politischen Ereignisse ihn hinfällig.
Schuld daran war Hitler. Er hatte die maßvolle und für Deutschland bisher erfolgreiche Außenpolitik Stresemanns und Brünings aufgegeben und den Weg der Isolation beschritten, dessen vorläufiger Endpunkt der Austritt des Deutschen Reiches aus dem Völkerbund im Herbst 1933 war. Allerdings versuchte der deutsche Diktator Anfang 1934 durch einen Nicht-Angriffspakt mit Polen wieder internationalen Anschluss zu finden. Und wenig später streckte er diplomatische Fühler nach Rom aus. Mit Erfolg. Mussolini lud Hitler zu einem Besuch nach Italien ein.
Doch die Erwartungen, die beide Diktatoren in ihrer ersten Begegnung im Sommer 1934 setzten, erfüllten sich nicht. Mussolini wollte Hitler, den er als politischen Jünger ansah, auf seine eigene imperialistische Politik festlegen. Hitler forderte freie Hand in Österreich, und das konnte Italien nicht zulassen. Hitlers Staatsbesuch wurde ein glatter Misserfolg. Die nächsten Ereignisse aber sollten das deutsch-italienische Verhältnis fast feindlich werden lassen.
Juli 1934. Die Nationalsozialisten ermorden den österreichischen Bundeskanzler Dollfuß. Ein Putsch soll Österreichs Anschluss an Deutschland vorbereiten.
Mussolini reagiert sofort. Italienische Truppen marschieren am Brenner auf und unterstreichen den Willen des Duce, Österreich zu schützen.
Januar 1935. Gespräche zwischen Mussolini und dem französischen Außenminister führen zu weitgehender Übereinstimmung in allen politischen Fragen.
März. Hitler führt die allgemeine Wehrpflicht im Reich ein und bricht damit den Versailler Vertrag.
April. Italien, Frankreich und England bekräftigen auf der Konferenz in Stresa ihre gemeinsame Front gegen Hitler. Deutschlands außenpolitische Lage ist denkbar schlecht.
Doch sollte gerade die Konferenz von Stresa Höhepunkt und Wende zugleich in dem fast feindlich gespannten Verhältnis zwischen Mussolini und Hitler sein. 1,5 Jahre später war die sogenannte Stresa-Front zerbrochen. Mussolini verkündete die Achse Rom-Berlin. Was war geschehen?
Es war ein gefährlicher Irrtum der Westmächte, Mussolini würde sich als uneigennützig erweisen. Sein Preis war freie Hand in Abessinien. Der Besitz dieses ostafrikanischen Staates war ein alter italienischer Traum. 1896 jedoch hatten die Abessinier in der Schlacht bei Adua ihre Unabhängigkeit behauptet. Italien hatte einzig die Küstengebiete Eritrea und Somali halten können. Jetzt sollte die Niederlage ausgeglichen werden. Im Herbst 1935 schickte Mussolini sich an, das Land zu annektieren. Einen unabhängigen Staat, der Mitglied des Völkerbundes war.
Verworren war die Lage dadurch, dass Paris und London dem Duce zwar vage Zugeständnisse in dieser Frage, Errichtung eines wirtschaftlichen Übergewichts über Abessinien ähnlich dem bestehenden über Albanien gemacht, ihre Missbilligung eines Gewaltaktes aber nicht deutlich zu verstehen gegeben hatten. Dass beide den wirtschaftlichen Sanktionen des Völkerbundes, die aufgrund der Aggression gegen Italien verhängt wurden, zwar zustimmten, selbst aber nichts Ernsthaftes taten, um den italienischen Nachschub zu unterbinden. Im Mai 1936 war Abessinien erobert. Völkerbund und Westmächte hatten eine schwere moralische Niederlage erlitten. Den eigentlichen Gewinn aber verbuchte Hitler, der Italien während der Krise vorbehaltlos unterstützt hatte. Mussolinis Dank ließ nicht auf sich warten. Im Herbst 1936 verkündete er die Achse Rom-Berlin Und ein Jahr später erklärte er:
Ein Volk von großer militärischer Kraft kann zum Opfer einer wirtschaftlichen Blockade werden. Wir haben diese Gefahr in ihrer ganzen Unmittelbarkeit zu spüren bekommen, als 52 in Genf versammelte Staaten die kriminellen Wirtschaftssanktionen gegen Italien beschlossen. Jene Sanktionen, die mit aller Schärfe durchgeführt wurden, aber ihr Ziel nicht erreichten, ja, dem faschistischen Italien sogar Gelegenheit gaben, der Welt seine Widerstandskraft zu beweisen. Aus allen Drängen hat Deutschland sich den Sanktionen nicht angeschlossen. Wir werden das niemals vergessen.
Die Annäherung der beiden Diktatoren war vollzogen. Fortan waren sie sich in fast allen politischen Handlungen einig. Das bewies zunächst die Unterstützung, die beide im spanischen Bürgerkrieg General Franco angedeihen ließen. Während sich die Westmächte neutral verhielten, schickte Mussolini 60.000 Mann italienischer Truppen nach Spanien. Errichtete er Luft- und Flottenstützpunkte auf den Balearen und ließ Schiffe mit Nachschub für die spanischen Republikaner torpedieren. Ähnlich, wenn auch etwas schwächer, war Hitlers Unterstützung für General Franco. Die deutsche Finanzhilfe wird auf eine 500 Millionen Mark geschätzt. Deutsche Flugzeuge, Artillerie und die berüchtigte Legion Condor griffen in die Kämpfe ein. Auch für seine Österreich-Politik hatte sich Hitler inzwischen der Unterstützung Mussolinis versichert, indem er die Zusage machte, an einer Eingliederung Südtirols ins Deutsche Reich nicht interessiert zu sein. Der Anschluss Österreichs konnte im März 1938 ohne Widerstand Italiens erfolgen.
Mussolini unterstützte ebenso Hitlers Anspruch auf die sudetendeutschen Gebiete. Als sich die Sudetenkrise zum Krieg auszuweiten drohte, kam es auf Vermittlung des Duce zur Konferenz in München. Der englische Premierminister Chamberlain und der französische Ministerpräsident Daladier akzeptierten, ohne dass die Tschechoslowakei gefragt wurde, Hitlers Ansprüche auf das Sudetenland. Der Frieden schien noch einmal gerettet.
Doch die Hoffnung auf seine Dauer war nur kurz. Schon im März 1939 brach Hitler selbst das Abkommen von München, besetzte auch die Rest-Tschechoslowakei und erklärte das ganze Land zum deutschen Protektorat. Die westliche Appeasement-Politik war gescheitert. So beantworteten England und Frankreich den nächsten Schritt Hitlers, die Bedrohung Polens, mit einer Garantieerklärung für diesen Staat. Doch Hitler einigte sich mit der Sowjetunion über eine Aufteilung Polens und am 1. September 1939 entfesselte er den Zweiten Weltkrieg.
Bereits seit Anfang des Jahres waren in Mussolinis Umgebung starke Bedenken gegen die enge Bindung Italiens an Deutschland laut geworden. Vor allem der Schwiegersohn des Duce, Außenminister Ciano, und der Botschafter in Berlin, Attolico, warnten vor einer solchen Politik. Doch Mussolini, der ganz im Stile Hitlers im April kurzweg Albanien annektiert hatte, sah die Erfüllung seiner Weltmachtträume nur noch im Einvernehmen mit Berlin, sein erneuertes römisches Imperium nur im Bunde mit dem Großdeutschen Reich der Nationalsozialisten. Das Militärbündnis, das mit Deutschland im Mai 1939 abgeschlossen wurde und das den bezeichnenden Namen Stahlpakt trug, setzte er gegen den Widerstand seiner engsten Berater durch. Auch das Paktieren der Deutschen mit den Sowjets, der den Faschisten tief verhassten Vormacht des Bolschewismus, machte Mussolini auf die Dauer nicht an Hitler irre. Die Bindung Italiens an das Reich war vollkommen.
Dennoch sah der Kriegsausbruch den Duce im Lager der Neutralen. Im September 1939 war Italien weder militärisch ausreichend auf einen Krieg vorbereitet, noch war seine Bevölkerung für militärische Abenteuer zu begeistern. Friedensvermittlungsversuche in letzter Minute sollten nur die Schwäche Italiens verdecken. Wirklich ernst gemeint waren sie nicht. Nach den Siegen der Deutschen in Polen und Norwegen, nach ihrem siegreichen Vormarsch in Frankreich endlich, konnte es Mussolini nicht mehr erwarten, an der Seite Hitlers in den Krieg einzutreten. Am 10. Juni 1940 verkündete er in Rom, dass den Botschaftern Großbritanniens und Frankreichs die Kriegserklärung überreicht worden sei und rief das Volk zu den Waffen.
Dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Agli ambasciatori
di Gran Bretagna e di Francia. Popolo italiano, corri alle armi!
Konnte die Begeisterung echt sein? 1937 hatte Mussolini den Massen mehr aus der Seele gesprochen, als er in Berlin erklärt hatte:
Der ganzen Welt, die Siegesbahn fragt, was das Ergebnis der Begegnung von Berlin sein wird. Krieg oder Friede, können wir antworten, der Führer und ich, mit lauter Stimme: Friede!
Das italienische Volk sollte rasch ernüchtert werden. Das ohnehin schon fast besiegte Frankreich war für Italien kein Gewinn. In Nordafrika konnten sich die Italiener nur mit Hilfe einer deutschen Armee unter Rommel halten. Das ostafrikanische Kolonialreich ging schon 1941 verloren. Den vom Duce leichtfertig begonnenen Krieg gegen Griechenland musste man schließlich fast ganz den Deutschen überlassen. Dafür hatte Hitler seinen Verbündeten in den Krieg mit der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten hineingezogen. Zwar stand das Jahr 1942 noch im Zeichen der Achsenmächte, doch die Katastrophe von Stalingrad bedeutete nicht nur in Russland die Wende des Krieges.
Mai 1943. In Afrika kapitulieren die italienischen und deutschen Truppen vor den Engländern und Amerikanern.
Juli. Die Alliierten landen auf Sizilien. Die Eroberung der Insel geht rasch voran. Die alliierten Armeen stehen vor den Toren des italienischen Festlandes.
In diese Lage platzt die sensationelle Nachricht, dass Mussolini, den man für allmächtig gehalten hat, gestürzt worden ist.
Angesichts der dauernden Niederlagen war das Ansehen des Duce im Volk, bei der Armee und bei den Faschisten in gleichem Maße gesunken. Seine eigenen Anhänger empörten sich gegen ihn. Am 24. Juli 1943 setzte der faschistische Großrat, das höchste Gremium der faschistischen Partei Italiens, Mussolini ab. Am Tage darauf wurde er verhaftet. Den Oberbefehl über die Truppen übernahm der König, der den langjährigen Parteigänger Mussolinis, Marschall Badoglio, mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragte.
Badoglio bildete eine Regierung ohne Beteiligung der Faschisten, deren Partei sofort aufgelöst wurde. Wie sehr ihr Regime in den Augen des Volkes abgewirtschaftet hatte, zeigte sich darin, dass sich jetzt keine Hand für sie rührte. Die neue italienische Regierung suchte die Verbindung zu den Alliierten, um den Krieg für das schwer geprüfte Land zu beenden. Nur zur Tarnung äußerte Badoglio, er wolle auch weiterhin mit den Deutschen zusammengehen. Als die Alliierten im September 1943 bei Neapel landeten, schwenkte er offen zu ihnen um. Doch in Berlin hatte man derartiges kommen sehen und rechtzeitig genug Truppen nach Italien verlegt, um dort eine neue Front aufbauen zu können. So tobte der Krieg in Italien noch bis 1945 weiter.
Inzwischen war den Deutschen durch einen Handstreich die Befreiung des auf dem Gran Sasso in den Abruzzen gefangen gehaltenen Mussolini geglückt. Aber er und die noch im September erfolgte Bildung einer republikanischen Gegenregierung unter seiner Führung konnten die Niederlage Hitlers nicht verschleiern. Obwohl die deutschen Truppen noch größere Teile Italiens, einschließlich Roms, besetzt hielten, residierte Mussolini nur im nördlichsten Teil des Landes, in Salò am Gardasee. Noch als der Krieg in Italien im Grunde längst zugunsten der Alliierten entschieden war, sagte Goebbels im Oktober 1943 während einer Kundgebung im Berliner Sportpalast:
Auch die Kriegslage im Süden hat in den vergangenen Wochen durch den Verrat der feigen Badoglio-Clique eine außerordentliche Belastungsprobe durchgemacht. Nach dem plötzlichen Sturz des Duce war es für die deutsche Kriegführung sonnenklar, dass der Hof- und Plutokratenklüngel in Rom nunmehr den Versuch unternehmen würde, sich aus dem Kriege herauszuschleichen und auf Französisch zu empfehlen. Ja, mehr noch, bei günstigen Aussichten sogar auf die Seite unserer Feinde überzulaufen. Hätte der Führer die aus dem Verrat der römischen Clique erwachsende Gefahr nicht rechtzeitig durchschaut, dann wäre allerdings daraus für uns und unsere Kriegführung wahrscheinlich ein großes Unglück entstanden. Denn diese verworfene und treubrüchige Bande von ehrvergessenen Kriegsschmarotzern in Rom war bereit und entschlossen, die im Süden Italiens operierenden deutschen Divisionen dem Feind ans Messer zu liefern und sich damit den Zutritt zu seinem Lager zu erkaufen. Politisch war die Befreiung des Dusche das Signal zur Begründung. Diese Tat war das Signal zur Begründung eines republikanisch-faschistischen Italien. Militärisch aber haben unsere Divisionen mit den Badoglio-hörigen Verbänden der bewaffneten Macht Italiens ganz kurzen Prozess gemacht. Dieser Krieg gleicht einem in rasender Fahrt befindlichen D-Zug. Und wer unterwegs aussteigt, wird sich das Genick brechen. Dieser Krieg muss ausgefochten werden. Wir haben nicht die Wahl zwischen ihm und dem Frieden, sondern nur die zwischen Sieg oder Vernichtung.
Mussolini stand in den letzten 1,5 Jahren seines politischen Wirkens völlig in der Abhängigkeit von Hitler. Sein persönliches Verhältnis zu dem deutschen Diktator war bereits während der ersten Kriegsjahre fast zu dem eines reinen Befehlsempfängers abgesunken. Jetzt hielt sich seine Gegenregierung nur noch mit Hitlers Hilfe.
Die Kriegslage tat ein Übriges. Mehr und mehr verengte sich das Gebiet der Salò-Republik durch die Vorstöße der Alliierten. Am 28. April 1945 kapitulierten die Deutschen in Italien. Mussolini, der noch versuchte, nach der Schweiz zu flüchten, wurde am selben Tage von italienischen Partisanen erschossen, sein Leichnam in Mailand öffentlich aufgehängt und zur Schau gestellt. Was hatte der einst mächtige Diktator noch 1937 in Berlin erklärt?
Bedeckt sich mit meiner persönlichen Moral, wenn man einen Freund hat, mit ihm zusammen bis ans Ende marschieren.
Den Weg bis ans Ende sind er und sein Land wahrhaftig gegangen. Der Mann, der behauptet hatte, seinem Volke die einstige Größe zurückgeben zu wollen, hinterließ ein verwüstetes Italien.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Hakenkreuz und Liktorenbündel, erstmals ausgestrahlt vom RIAS Schulfunk am 22.02.1967. 1943 war Mussolini abgesetzt, deutsche Truppen hatten Rom eingenommen. Am 16. Oktober jenen Jahres dann der Befehl, die Juden der Stadt in die Lager des Dritten Reiches zu bringen und damit in den Tod. Rüdiger Achenbach sprach mit Zeitzeugen. In seinem Feature beschreibt er einen schwarzen Tag der italienischen und deutschen Geschichte. Erstsendung im DLF am 12. Oktober 1992. Et God
Das historische Judenviertel in Rom. In der großen Synagoge am Tiberufer bereitet man die Gedenkfeier vor, die an den schmerzlichsten Tag in der über 2000-jährigen Geschichte der jüdischen Gemeinde in Rom erinnern soll. Alle jüdischen Familien in Rom gedenken Jahr für Jahr des 16. Oktober, des Sabato Nero, des schwarzen Samstags. An diesem Tag wurden im Oktober 1943 viele ihrer Angehörigen nach Auschwitz deportiert.
Per la vita, a primavera, sempre la...
Als Settimia ein junges Mädchen war, sang sie, wie die meisten Italiener damals, mit Freuden die Lieder des Faschismus. Viele italienische Juden waren Mitglieder der faschistischen Partei und treue Anhänger Mussolinis. Es gab sogar eine eigene jüdisch-faschistische Bewegung, die Bandiera Nostra. Die Begeisterung für den Duce ließ erst nach, als Mussolini sich mit Adolf Hitler verbündete. Noch 1932 hatte der Duce in einem Interview mit dem deutschen Schriftsteller Emil Ludwig bestritten, dass es in Italien eine Judenfrage gäbe.
Antisemitismus existiert nicht in Italien. Die jüdischen Italiener haben sich als Bürger stets bewährt und als Soldaten tapfer geschlagen. Sie sitzen in hervorragenden Stellungen an Universitäten, in der Armee und in Banken. Ich werde nie glauben, dass sich die mehr oder weniger reine Rasse biologisch beweisen lässt. Nationalstolz braucht keine Delirien der Rasse.
Mussolini, 1870, als Rom zur Hauptstadt des Königreichs Italien wurde, waren die Juden aus dem Ghetto befreit worden, in das Papst Paul IV. Sie 1555 gezwungen hatte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, auch nach der faschistischen Machtübernahme vom 30. Oktober 1922, war die sogenannte Judenfrage in Italien kein Thema. Unter den 40 Millionen Italienern lebten knapp 40.000 Juden, weitgehend unbehelligt von antisemitischen Eiferern. Hunderttausende kamen am 10. Juni 1940 in Rom auf dem Platz vor Mussolinis Amtssitz, dem Palazzo Venezia, zusammen und warteten mit Spannung darauf, dass der Duce sich der Menge zeige. Seit Jahren entsprach es einem politischen Ritual, dass Mussolini die großen Reden vom Balkon seines Arbeitszimmers aus hielt.
Un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
Mussolini verkündete den Eintritt Italiens in den Krieg. Und die Menschen auf der Piazza Venezia jubelten ihm begeistert zu. Vergessen ist in diesem Augenblick, dass man dem Duce noch wenige Monate zuvor dankbar war, weil er Italien aus dem Krieg heraushalten wollte.
L'ora delle decisioni irrevocabili.
Auch im römischen Judenviertel, das nur wenige hundert Meter hinter dem Palazzo Venezia liegt, wird Mussolinis Rede von vielen, auch von Settimia Spizzichino, aufmerksam am Radio verfolgt.
Quel giorno si diceva che Mussolini parlava, e allora mio fratello con gli amici, radunati in una stanza, si sono messi ad ascoltare il discorso di Mussolini.
Man hatte angekündigt, dass Mussolini an diesem Tag eine Rede halten werde. Mein Bruder saß mit einigen Freunden zusammen, um sich diese Rede anzuhören. Auch ich war neugierig. Und so hörten wir, dass Mussolini England und Frankreich, damals waren es diese beiden, den Krieg erklärte. Ich bekam sofort große Angst und begann zu weinen. Mein Bruder und die anderen machten sich lustig über mich. Sie waren froh darüber, dass es Krieg gab. Sie sagten, es werde ohnehin nur einen kurzen Krieg geben, in dem Mussolini, der Faschismus und Deutschland ordentlich Prügel bekämen und endlich besiegt würden.
Mussolini, il fascismo e la Germania prenderanno tante botte che cadranno.
Die italienischen Juden sahen den bevorstehenden Krieg mit völlig anderen Augen als die jubelnden Menschenmassen auf der Piazza Venezia. Die Verhältnisse waren nicht mehr so wie in der Frühzeit der Bewegung. Allein die Tatsache, dass die Juden die Rede des Duce am Radio verfolgten, verstieß jetzt gegen das Gesetz. Denn in Italien war es den Juden nicht mehr erlaubt, einen Rundfunkempfänger zu besitzen. Das jüdische Leben unter dem Faschismus hatte sich seit 1938 mit dem Beschluss der italienischen Rassengesetze radikal verändert. Vorausgegangen war eine groß angelegte antisemitische Kampagne, mit der das ganze Land überzogen wurde.
Vor allem die radikalen Faschisten um Roberto Farinacci, den man in Rom wegen seiner pro-deutschen Gesinnung auch den Gauleiter nannte, hatten mit der Rede von einer jüdischen Bedrohung der italienischen Kultur auch in Italien antisemitische Hetze betrieben. Mussolini, der sich immer enger an Hitler anlehnte, stellte dem nichts entgegen. Einflussreiche italienische Universitätsgelehrte erstellten im Juli 1938 ein sogenanntes Gutachten, in dem es hieß:
Die Juden gehören nicht zur italienischen Rasse. Sie repräsentieren die einzige Bevölkerungsgruppe, die sich niemals in Italien assimiliert hat, weil sie außereuropäische rassische Elemente verkörpern, die im absoluten Gegensatz zu den Ursprüngen der italienischen Rasse stehen.
Am 17. November 1938 hatten die Antisemiten auch in Italien ihr Ziel erreicht. Mit diesem Tag traten umfassende antijüdische Gesetze in Kraft. Es war nicht einmal 70 Jahre her, dass die Juden in Rom die Bürgerrechte erhalten hatten. Samuele Alatri ging damals in die Geschichtsbücher ein, weil er, noch im Ghetto geboren, als erster Jude ins italienische Parlament eingezogen war. Nun wurde sein Urenkel Renzo Alatri aus der italienischen Volksgemeinschaft ausgeschlossen.
Sa, per me è stato qualche cosa che ha cambiato tutta la mia vita, perché dopo aver passato una gioventù splendida.
Wissen Sie, für mich veränderte sich damals schlagartig das ganze Leben. Nach einer schönen Jugend mit allen Annehmlichkeiten, mit Kultur, mit Mädchen, also alles, was ein Jugendlicher sich nur wünschen konnte. Von heute auf morgen bin ich zu einem Menschen zweiter Klasse geworden. Ein Hund und kein menschliches Wesen mehr.
Sono diventato, come diciamo noi, un cittadino di seconda classe, un cane e non più un essere umano.
Die neuen Gesetze versperrten den italienischen Juden unter anderem den Zugang zum öffentlichen Dienst. Viele jüdische Familien wurden in die Arbeitslosigkeit entlassen. Die Belastungen, die dadurch entstanden, waren enorm. Aber diese Gesetze wurden nie konsequent durchgeführt. Und anders als in Deutschland musste in Italien kein Jude um Leib und Leben fürchten, im Gegenteil. In Italien, so der italienisch-jüdische Historiker Luciano Tas, blieb auch weiterhin die jüdische Hilfsorganisation DELASEM aktiv, die jüdische Flüchtlinge aus dem Ausland aufnahm, vor allem aus Deutschland.
Per cui si è verificata questa situazione assurda che mentre
Im Grunde war das eine völlig absurde Situation. Denn während die anderen westlichen Staaten nach der berühmten Konferenz 1938 in Evian für die jüdischen Flüchtlinge ihre Grenzen schlossen, hielt Italien, das ja sogar antijüdische Gesetze eingeführt hatte, die Türen offen. Und sie wurden im Allgemeinen von den staatlichen Einrichtungen, der Verwaltung und der Polizei gut aufgenommen.
Dass die Judengesetze in vielen Fällen alla Italiana gehandhabt wurden, machte es für die italienischen Juden trotz mancher Einschränkungen dennoch möglich, sich zu arrangieren. Außerdem wuchs seit dem Kriegseintritt Italiens mit jeder militärischen Niederlage die Hoffnung auf ein schnelles Ende des Regimes. Am 25. Juli 1943 brachte der italienische Rundfunk eine Sondermeldung.
Attenzione! Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo. Primo Ministro e Segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini.
Der italienische König hatte Mussolinis Rücktrittsgesuch angenommen und Marschall Pietro Badoglio zum neuen Regierungschef ernannt. Innerhalb weniger Stunden wurde bekannt, dass Mussolini von einem Teil seiner eigenen Parteifreunde gestürzt worden war. Überall in Rom, vor allem aber im Judenviertel, tanzten die Menschen vor Freude die ganze Nacht auf der Straße. Die Ernüchterung kam für viele erst am nächsten Morgen. Denn Italien befand sich immer noch an der Seite Deutschlands im Krieg. Das wurde jedenfalls mehrfach in Rom und Berlin bestätigt.
Erst 45 Tage später teilte Marschall Badoglio mit, dass Italien mit den Alliierten ein Waffenstillstandsabkommen vereinbart habe. Renzo Alatri sah in dieser Nachricht alles andere als einen Grund zur Freude.
L'8 settembre, all'armistizio dell'Italia agli alleati.
Als Italien am 8. September mit den Alliierten den Waffenstillstandsvertrag unterschrieben hatte, begriff ich sofort, welche Gefahren nun auf die italienischen Juden zukamen. Ich erklärte meiner Familie, dass ich Rom verlassen wollte, um in den Süden zu gehen, wo die Alliierten schon gelandet waren.
Der deutsche Oberbefehlshaber Süd, Generalfeldmarschall Kesselring, der sein Hauptquartier in Frascati ganz in der Nähe von Rom aufgeschlagen hatte, setzte sofort deutsche Truppen gegen die italienische Hauptstadt in Bewegung. Zwischen Italienern und Deutschen hatte der Kampf um Rom begonnen. Zur selben Zeit landeten die Amerikaner im Golf von Sorrent, nur wenige Stunden von Rom entfernt. Die Bevölkerung der Hauptstadt setzte nun alles daran, bis zum Eintreffen der Alliierten die Stadt gegen die Deutschen zu verteidigen. Das Militär und Partisanenverbände stellten sich den deutschen Truppen entgegen. Settimia Spizzichino.
L'ambiente era quello, insomma. Se si combatte a San Paolo, si combatte a San Paolo, i partigiani stanno cacciando via i tedeschi da Roma.
Die Stimmung im Ghetto war damals so, dass die Leute riefen, an San Paolo wird gekämpft, an San Paolo wird gekämpft. Die Partisanen jagen die Deutschen aus Rom. Meine Schwester und ich haben uns sofort dorthin auf den Weg gemacht, um dabei zu sein. Und als wir dann an der Pyramide ankamen, sahen wir diese Guerillakämpfe. Überall Blut, Soldaten, Pferde. Um uns herum wüteten die Kämpfe und wir standen mittendrin, Kerzen gerade wie zwei große Puppen.
Come due bambolone, non c'avevamo armi, non c'avevamo niente. Sta lotta che infuriava,
Schon nach zwei Tagen kapitulierte die italienische Armee und handelte mit den Deutschen die Übergabe Roms aus. Roma città aperta, die Deutschen erkannten an, dass Rom zur offenen Stadt erklärt wurde. Das bedeutete, im Stadtgebiet durften keine Truppen konzentriert, keine Verteidigungsanlagen errichtet werden. Aber die italienische Hauptstadt war nun fest in deutscher Hand. Über der ewigen Stadt wehte die Hakenkreuzfahne. In Rom galt von nun an das deutsche Kriegsrecht. Besonders gefürchtet wurden nun die Rastrellamenti, die überraschenden Razzien der deutschen Polizei. Elvira Palladini, die Witwe des in Italien bekannten Widerstandskämpfers Arrigo Palladini, erinnert sich an die Angst, die damals überall in der Stadt herrschte.
I tedeschi facevano le retate dentro la città all'improvviso, chiudevano una strada.
Die Deutschen fuhren durch die Stadt, riegelten dann plötzlich mit Lastwagen eine Straße ab und nahmen erst einmal alle Personen fest, die sich zufällig in dieser Straße befanden. Man musste also immer sehr vorsichtig sein. Wenn wir durch Rom gingen, schauten wir uns unwillkürlich ständig nach allen Seiten um. Oft hörte man aus einem Fenster, die Deutschen, die Deutschen. Von dort oben hatte man die Lastwagen schon gesehen und dann versuchte jeder, der auf der Straße war, sich sofort in Sicherheit zu bringen. Man versteckte sich in einem Hauseingang oder man rannte schnell in eine Nebenstraße. Also es war schon wirklich ein Terrorregime in dieser Zeit.
Zum gehasstesten Mann in der italienischen Hauptstadt wird Herbert Kappler, SS-Obersturmbannführer und Polizeichef von Rom. Sein Hauptquartier war ein zum Gefängnis umgebautes vierstöckiges Mietshaus in der Via Tasso. Rom entwickelte in dieser Zeit ein seltsames Eigenleben, so als gehöre es gar nicht mehr zum übrigen Italien. Mussolini war zwar inzwischen von den Deutschen aus dem erzwungenen Exil befreit worden und hatte mit deutscher Hilfe am Gardasee die faschistische Republik von Salò ausgerufen, aber für das Leben in Rom blieb das ohne Bedeutung. Und obwohl die Besatzer auch in Rom die alten faschistischen Behörden wieder eingesetzt hatten, gaben in der Stadt allein die Deutschen den Ton an. Eine Tatsache, so Lia Levi, heute Herausgeberin der jüdischen Zeitung Shalom, die die römischen Juden besonders beunruhigte.
Quando sono entrati i tedeschi a Roma, che insomma certamente uno ha vissuto con preoccupazione, noi bambini sempre limitati.
Seit die Deutschen in Rom waren, lebten wir natürlich in ständiger Sorge. Für uns Kinder war das nicht ganz so schlimm, weil wir in einer traditionellen Familie aufwuchsen, in der man die Kinder nicht in alles einweihte, sondern sie eher beruhigte. Dann darf man nicht vergessen, dass man in allen Familien davon ausging, dass uns Juden in Rom nichts geschehen würde wegen des Papstes. Das war für alle eigentlich sicher. Wir glaubten, vor den Augen des Papstes würden sie es nicht wagen. Auch politisch gut informierte Leute teilten diese Meinung.
Während die Menschen im römischen Judenviertel sehnsüchtig auf ein Zeichen aus dem Vatikan warteten, teilte Herbert Kappler mit, dass er umgehend die Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in der Via Tasso zu sprechen wünsche. Der Präsident der jüdischen Gemeinde, Ugo Foa, schreibt über diese Begegnung:
Kappler war zunächst von zuvorkommender Freundlichkeit und führte für einige Minuten eine allgemeine Unterhaltung. Plötzlich änderte er seinen Ton und sagte: Wir wollen von euch Juden Gold, um neue Waffen für unser Land zu kaufen. Innerhalb von 36 Stunden habt ihr hier 50 Kilogramm Gold abzuliefern. Kommt ihr dieser Forderung nach, wird euch nichts geschehen. Andernfalls werden wir 200 von euch nach Deutschland bringen.
Was die Drohung mit der Deportation bedeutete, war allen klar. Aber wie sollte man innerhalb von 36 Stunden 50 Kilo Gold auftreiben? Zudem, so Settimia Spizzichino, gab es unter den römischen Juden auch Zweifel, ob man überhaupt auf diese Erpressung eingehen sollte.
C'erano delle voci invece che circolavano in ghetto.
Es gab plötzlich die unterschiedlichsten Meinungen, zumal eine Gruppe von kommunistischen Partisanen in die jüdische Gemeinde gekommen war und davon abgeraten hatte, den Deutschen das Gold zu geben. Denn auch in anderen Ländern hätten sie solche Forderungen gestellt und dann ihr Wort nicht gehalten. Die Gemeinde entschloss sich dann doch, das Gold zu sammeln, denn die Deutschen hatten ja versprochen, uns in diesem Fall in Ruhe zu lassen.
Die jüdischen Familien suchten zusammen, was sie besaßen. Eheringe, Uhren, Ohrringe und Krawattennadeln. Aber es reichte nicht. Erst mit Hilfe der nichtjüdischen Bevölkerung bekam man dann doch noch die geforderte Menge Gold zusammen. Hinter den Kulissen war die Deportation der römischen Juden tatsächlich längst vorbereitet worden. Man hatte das Unternehmen Sabbatschlag präzise vorbereitet. Man wollte die Juden an ihrem Feiertag überraschen. Eloenu velo e avotenu tavoli fanica te fila denu veare ti talae mi te fine denu.
E quella sera che ha preceduto il 16 ottobre, come al solito a casa tutti, ma era una notte, c'era qualche presagio, c'era un silenzio diverso. E quella notte a una certa ora verso l'alba, non era l'alba.
Am Abend vor dem 16. Oktober waren wir wie gewöhnlich zu Hause. Es war dann eine merkwürdige Nacht. Draußen war eine ungewöhnliche Ruhe. Anders als sonst, man konnte fast spüren, dass etwas in der Luft lag. Kurz vor Sonnenaufgang hörten wir dann schwere Schritte unten auf der Straße. Wir wunderten uns, denn es war ja noch Sperrstunde. Also gingen wir ans Fenster und sahen, dass die Deutschen in Zweierreihen durch die Straßen gingen, in Hauseingängen verschwanden und Leute abführten.
Oh Dio mio, noi siamo tutti in casa. Che succede? Che succede? Abbiamo avuto dei momenti di
Was ist da los? Mein Gott, die Deutschen bringen die Juden weg. Und wir waren alle in der Wohnung. Was sollten wir tun? Wir waren völlig verwirrt. Nun hatten wir eine ziemlich große Wohnung mit vier Zimmern, die alle hintereinander lagen. Und ich weiß nicht mehr, ob es Papa oder Mama war. Jedenfalls sagte einer: Lasst uns die Wohnungstür öffnen und alle in das hinterste Zimmer gehen. Wenn die Tür offen steht und niemand zu sehen ist, vielleicht gehen sie dann vorbei. Wir haben uns also alle stillschweigend im hintersten Zimmer versteckt. Aber meine jüngste Schwester geriet in Panik. Sie lief wie von Sinnen in ihrem Nachthemdchen hinaus ins Treppenhaus. Und während sie die Treppe hinunterrannte, sah sie plötzlich zwei deutschen Soldaten ins Gesicht. In ihrer Verzweiflung lief sie wieder zurück und führte die Deutschen direkt in unser Versteck. Wir wurden sofort verhaftet.
E così siamo stati catturati.
Scennano a Zefani, Uxiore, Lomar le fane, Adonai Eloeno, Veloe Avoteno, Zadike Manachno, Velochatano.
Alle Personen, die man im Judenviertel ergreifen konnte, wurden zu einem Sammelplatz am Portico d'Ottavia hinter der Synagoge gebracht. Da vor allem viele jüngere Männer auf abenteuerliche Weise über die Dächer oder andere Schlupflöcher aus dem Judenghetto hatten fliehen können, waren es überwiegend Frauen, Kinder und ältere Menschen, die auf die bereitgestellten Lastwagen verladen wurden und zur Erfassung der Personalien in eine nahegelegene Militärschule gebracht wurden. Die deutsche Großrazzia an diesem 16. Oktober beschränkte sich nicht auf das historische Judenghetto. Man hatte überall in Rom die Adressen jüdischer Familien ausfindig gemacht. Und so erschienen die deutschen Häscher auch im eleganten Wohngebiet an der Via Veneto, wo die Familie Alatri wohnte. Renzo Alatri, der rechtzeitig geflohen war, erfuhr erst später, was sich in seiner Familie abgespielt hatte.
E quindi è arrivato un tedesco.
In unser Haus ist nur ein Deutscher gekommen. Der Portier hat ihn noch über den Dienstboteneingang hineingeführt. Dieser Deutsche hat meinen Vater, meine Mutter und unsere Haushälterin, die auch Jüdin war, mitgenommen. Die Haushälterin hatte laut geschrien, worauf der Deutsche sagte: Du auch Jude? Komm, komm mit mir.
Am Abend des 16. Oktober 1943 schrieb Herbert Kappler in seinen Dienstbericht:
Judenaktion heute nach büromäßig bestmöglichst ausgearbeitetem Plan gestartet und abgeschlossen.
Der Abtransport der 1092 festgenommenen Juden wurde am Montag, dem 18. Oktober, mit der gleichen bürokratischen Ordnung abgewickelt. Die römischen Juden wurden am Bahnhof Tiburtina in Viehwaggons verladen und pünktlich um 8 Uhr fuhren die Züge ab in Richtung Auschwitz. Von den 1092 Juden, die am 18. Oktober in Rom abgefahren waren, wurden bei der Ankunft in Auschwitz etwa 300 für die Arbeit im Lager eingeteilt. Alle anderen wurden unmittelbar nach der Ankunft in die Gaskammer geschickt. Renzo Alatri.
E quindi, per fortuna, mio padre e mia madre hanno sofferto soltanto una settimana durante il viaggio e poi hanno passato il martirio subito. E noi ebrei diciamo che il loro ricordo sia in benedizione. Zikrono livracha.
Mein Vater und meine Mutter haben nur auf der Reise gelitten. Dann haben sie sofort ihr Martyrium angetreten. Wir Juden sagen, die Erinnerung an sie sei gesegnet.
Sadno, Hamasno, Tafal, Nusheker, Ja.
Wir glaubten, vor den Augen des Papstes würden sie es nicht wagen. Rüdiger Achenbach widmete sich dem 16.10.1943, einem Schicksalstag für die Juden in dem von Deutschen besetzten Rom. Erstsendung im DLF am 12.10.1992. Am kommenden Wochenende geht es an dieser Stelle um den Schauspieler Viktor de Kova. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Musik